Dann hat sich wie so das Bild so herauskristallisiert, dass eigentlich eben in St. Gallen 60% der Bevölkerung auf 40% vom Raum in dieser Talsohle lebt und gleichzeitig viel weniger Zugang haben zu Freiräumen. In St. Gallen ist da recht stark herausgekommen, eigentlich, dass wir teilweise auch, wir haben ja recht langzeichnige Stadt, darum ist eigentlich von jedem Punkt in der Talsohle die grünen Hänge relativ schnell erreichbar. Und gleich heisst es ja, dass man eigentlich einen einfach zugänglichen Freiraum, auch wenn er noch so klein ist, in einem Luftkreisradius von, wenn ich mich richtig erinnere, 100 Meter hat, dass er für Kleinkinder und Senioren gleichermaßen halt einfach und allein vor allem zugänglich ist.
Hallo, das ist Claudia Ackli. Das ist der Podcast «Natur und die Stadt».
St. Gallen ist im Moment eine der tollsten Städte, wenn es um Stadtbegrünung geht. Auch St. Gallen leidet unter der Hitze. Man hat dort in den letzten 50 Jahren sehr viel Grünflächen verloren. Und unten in der Talsohle wohnen die meisten Leute, was am heißesten ist. Aber St. Gallen hat ein ganz tolles Projekt auf die Beine gestellt. Es gibt dort einen Verein Grünes Gallustal. Das sind Experten, Landschaftsgärtner, Architekten. Die haben sich zu einer Interessensgemeinschaft zusammengetan und haben nachher den Verein gegründet und haben ein Konzept entwickelt, wie man die Stadt begrünen kann. Es ist also etwas von unten gekommen, kann man sagen, von der Zivilgesellschaft. Und das ist am Schluss von der Stadtregierung auch akzeptiert worden. Die haben sich verpflichtet, das Projekt umzusetzen.
Aurelia Winter, schön, dass du da bist in den Meriengärten von Basel. Wir reden heute über das grüne Gallustal bzw. das Projekt, das ihr entwickelt habt. Aber zuerst noch kurz zu dir. Du bist Architektin von Haus aus und du bist heute in der Geschäftsstelle tätig vom Verein Grünes Gallustal. Jetzt würde ich zuerst einmal mit einer allgemeinen Bemerkung anfangen, aber sie gilt für viele Städte. Also viele Städte, nicht nur St. Gallen, aber St. Gallen eben auch, hat in den letzten 45 Jahren sehr viele Grünflächen verloren. Und das ist natürlich im Hintergrund vom Klimawandel und von der Erwärmung vom Planeten nicht gerade die beste Situation. Was hat das für Gründe gehabt, eigentlich, dass das in dieser Form passiert ist? Und warum denkst du, haben St. Galler jetzt auch, denkt sie, müssen jetzt etwas dagegen machen?
Ja, das ist natürlich eine grosse Frage zum Anfangen. Sind genau genommen in St. Gallen sind es 383 Fußballfelder gewesen, wo die Stadt an Grünfläche verloren hat in den letzten ungefähr 45 Jahren. Obwohl die Bevölkerungszahl in St. Gallen auch nicht signifikant gestiegen ist. Das war natürlich eine rechte Überraschung gewesen für uns am Anfang, um das herauszufinden, im Zuge von dieser eben Analyse, die wir gemacht haben über die Stadt St. Gallen. Warum das also passiert ist, haben wir wie auch nicht erklären können. Wir haben einfach wie die Konsequenzen sozusagen entdeckt oder herausgefunden, beziehungsweise auch mit dem WWF, der unser Auftraggeber war von dem Projekt, dass die Stadtnatur in der Stadt St. Gallen markant und sichtbar zurückgegangen ist. Also da hat man vor allem an Vogelarten können festmachen, die ja sehr sensibel reagieren eigentlich auf Biodiversität oder die Ökologie von einem Ort vor Ort. Wo man dann eben festgestellt hat, oder man müsste mal untersuchen, was eigentlich dazu geführt hat, dass die Biodiversität zurückgegangen ist. Und so haben wir können überhaupt darauf schliessen, dass Grünflächen verloren gegangen sind. Vor allem an Randlagen in der Stadt, weniger im Zentrum quasi innere Verdichtung, wo ja heute eigentlich so ein bisschen Stichwort ist, das man verfolgen soll.
Ja, das ist interessant und ich habe dann gelesen, oder? St. Gallen hat eine Situation, die wir übrigens in vielen Städten antreffen. Es geht so das Tal und dann geht es die Hügellage. In Baselstadt wäre das Bruderholz, oder, wo die Hügellagen sind, oder in Zürich wäre es eben der Zürichberg. Und die sind ein bisschen kühler und die gehören aber auch meistens so in den Bereich, wo Leute wohnen mit ein bisschen mehr Geld. Und in der Tallage ist es dann auch relativ heiß. Basel zum Beispiel, wie viele andere Städte auch, St. Gallen nehme ich auch an, sind dann wegen dem auch Hitzeinseln. Hast du, weißt du, wo wohnst du? Eher am Hügel, hast du dafür vorgesorgt oder bist du eher im Tal?
Ich bin tatsächlich am Hügel aufgewachsen, in einer Doppel-Einfamilienhaus, Hälfte mit einem Garten. Und bin dann aber nach ein paar Umwegen über andere Wohnorte in die Talsohle gezogen, also wirklich dort, wo du eigentlich Asphalt von Fassade zu Fassade hast. Und habe mich jetzt aber wieder auf den Weg gemacht, so ein bisschen an anderen Hügel drauf, in die Nähe vom Nacherholungsgebiet, wo ich eigentlich ja, meinen Balkon schön im Grünen habe. Ich bin das letzte Haus am Siedlungsrand. Man merkt schon den Unterschied vom Klima her.
Und das heisst, also jetzt nehme ich an, ist St. Gallen auch relativ heiß. Also im Alltag ist es so, dass du das spürst, oder ob du oben oder eher unten bist?
Halt, man spürt so viele Arten. Oder? Am Siedlungsrand hast du halt wie auch so ein bisschen da, eher das Slow-Paced Living, sozusagen, oder? Wo du halt in der Talsohle zusätzlich zur Hitze und Versiegelung halt auch das Leben hast, oder? Wo du so ein bisschen mitbekommst. Der Bus donnert vorbei, das Tram etc. Wo wie so ein bisschen vielleicht zu dem leichten Unbehagen im Sommer auch beiträgt, oder? Dass es heiß ist, dass es brennt, dass es lebendig ist. Und da hast du halt wie an den Siedlungsrändern oder auch dort, wo ich aufgewachsen bin, mit dem Garten, hast du wie nicht so fest.
Genau, also, was ich eben interessant finde, und ich habe vor dem Gespräch, das wir vorher schon hatten, auch über soziale Gerechtigkeit geredet. Planungsprozesse, auch Begrünungsprozesse, haben indirekt auch am Schluss etwas zu tun, wie gut sind Grünflächen zugänglich für alle. Ist das etwas gewesen, was ihr in eurem Projekt mitgedacht habt?
Das war so eine Erkenntnis, die sich mit dem mitgezogen hat. Ja, wir sind ja ausgehend, oder so ein Initialbild zu dieser Zustandsanalyse, abgesehen von den Vögeln, die ich eingangs erwähnt habe, oder? Ist die Hitzekarte, die Stadt St. Gallen selber angefertigt hat, wo man eigentlich schön eben die Hitzeinsel sieht an einem heißen Sommertag. Und eben auch, wie du gesagt hast, oder dort in den Hanglagen, wo eher halt die Einfamilienhäuschen mit viel Umschwung sind. Genau, und dann hat sich wie so ein bisschen das Bild so ein bisschen rauskristallisiert, dass eigentlich eben in St. Gallen 60% der Bevölkerung auf 40% vom Raum in dieser Talsohle leben und gleichzeitig viel weniger Zugang haben zu Freiräumen. In St. Gallen ist da recht ja, stark rausgekommen, eigentlich, dass wir teilweise auch, wir haben ja recht langgezogene Stadt, darum ist eigentlich von jedem Punkt in der Talsohle die grünen Hänge relativ schnell erreichbar und gleich heisst es ja, dass man eigentlich einen einfach zugänglichen Freiraum, auch wenn er noch so klein ist, in einem Luftkreisradius von, wenn ich mich richtig erinnere, 100 Meter hat, dass er für Kleinkinder und Senioren gleichermaßen halt einfach und allein vor allem zugänglich ist. Und das kann man dann halt wie nicht gewährleisten, oder? Weil die Hänge sind in dem Sinn weiter weg. Und so haben wir eigentlich herausgefunden, dass in diesen Wohnlagen, die wir entlang der Talsohle haben, recht viel oder recht grosse Defizitfläche eigentlich haben, wo Wohnlagen in dem Sinn nicht erschlossen sind von solchen Freiräumen, die entsprechende Qualitäten aufweisen können. Ja.
Also, was heute ein bisschen im Zentrum steht von dem Gespräch, ist eigentlich, was ihr für Massnahmen entwickelt habt, um dieser Situation, die du es gerade beschrieben hast, eigentlich etwas entgegenzustellen. Und die haben ein Leitbild geschrieben und innerhalb von diesem Leitbild gibt es 14 Massnahmen. Über einen Teil können wir vielleicht heute noch reden, aber vielleicht zuerst die Frage an dich. Gibt es eine, die für dich raussticht, die du besonders wichtig findest?
Ich finde, es ist vor allem die Kombination von all diesen Massnahmen, die schlussendlich das wunderschöne, idealistische, fast schon Gesamtbild ergibt von dieser Stadt St. Gallen. Natürlich gibt es ein bisschen die Massnahmen, die zugänglicher sind, auch für die breite Masse in dem Sinn, oder auch oder, ja, anschaulich sind. Oder auch auf vielen Aspekten und Ebenen funktionieren, wo eben Biodiversität inkludiert, wo aber auch eben die sozialräumliche Gerechtigkeit inkludiert. wo sich auch sehr unterscheidet zwischen sehr kleinräumigen Massnahmen und sehr gross und eher grossräumig denkenden Massnahmen. Ja, wenn ich müsste einen Favorite rauspicken, wäre es tatsächlich das, was ich vorher eigentlich erwähnt habe, oder mit den leicht zugänglichen Freiräumen, die sich so mosaikartig im Stadtraum verteilen. Das ist Massnahme 4, Lebensqualität, wo eigentlich genau das eben soll zum Zweck haben, dass man mit dem Quartier auch kleinste Flächen kann so aufwerten, dass sie für die Natur und für aber auch eben die Wohnlagenerleichterung bringen.
Ich würde gerne ein bisschen über die Entstehungsgeschichte von dieser Initiative reden, weil ich finde das sehr etwas Außergewöhnliches. Wir sind eigentlich eine Gruppe von Experten aus der Zivilgesellschaft und haben eigentlich eine städtische Strategie entwickelt, also für das Gesamte, und haben das später auch an die Stadtregierung herangetragen. Aber von wo ist eigentlich der Impuls gekommen? Was hat das überhaupt ausgelöst?
Ursprünglich ist das eine Visualisierung war von unserem Architekturbüro, GSI Architekten, wo an einem Parkplatz mit dem Zentrum in der Stadt, wo einmal verschiedene Veranstaltungen sind, der Zirkus kommt dort, der Jahrmarkt findet dort statt, vorgeschlagen hat, um dort einen Baumring zu machen, um einfach den Parkplatz weiterhin nutzbar zu machen, aber einfach so ein bisschen mit dem Zentrum da ein bisschen, ja, auch dieser Hitzeinsel ein bisschen Abhilfe zu schaffen. Das war eine Visualisierung war, vorher, nachher. Wo dann aus dem ausgehend quasi der Auftrag kam vom WWF St. Gallen, der gefunden hat, lässig, macht doch das an ganz vielen anderen Standorten in der Stadt St. Gallen auch noch. Aber halt nicht nur auf der bildlichen Ebene, sondern auf der wissenschaftlichen Ebene. Und so ist eigentlich so ein bisschen entstanden, dass der WWF St. Gallen am Architekturbüro, eben GSI Architekten, den Auftrag gegeben hat. Das ist im 2019 war, schon eine Weile her, um die Stadt St. Gallen unter die Lupe nehmen, was in dem Sinne auch unkonventionell ist, um da einem Architekturbüro übergeben, die Aufgabe, oder? Aber dann haben wir gefunden, oder? Man kann ja mal auch einen unkonventionellen Ansatz wählen, dass wir eigentlich dann eben mit unserem architektonischen städtebaulichen Auge das mal aus einem anderen Blickwinkel können betrachten können und vielleicht eben dann auch die Chance sich auf dem, um das ganzheitlicher zu betrachten. Wenn es jetzt eben von Leuten, oder vor allem eben Themen rund um Biodiversität und Stadtnatur angeschaut werden, von Leuten, die jetzt nicht in erster Linie etwas davon verstehen. Und das ist dann, haben wir dann so ein bisschen wie als unsere Aufgabe gesehen, dass wir eigentlich so ein bisschen eben bei dem Architekturbüro der Kern sozusagen sind, oder? Und uns dann bedienen Wissen, das schon herum ist, wo jetzt nichts Neues ist in dem Sinn, oder? Wo auch schon in anderen Städten, das ist ja auch schön beschrieben in dem Buch, schon angewendet wird, schon umgesetzt wird, schon ausprobiert wird, wie man eben ja, das Ziel kann verfolgen für eine lebenswertere Stadt. Und haben uns dann auch eben den Expertenpool aufgebaut von den 20 ExpertInnen, wo uns dann aus den verschiedensten Teilbereichen oder Fachbereichen eigentlich unterstützt haben, sei da eben Biologie, sei da Verkehrsplanung, aus der Historie haben wir welche gehabt, aus der Anwälte, Rechtsanwälte beispielsweise, wo ein ganzes rechtliches Kapitel erarbeitet haben, was für Grundlagen vom Bund schon da sind, von den Kantonen, von den Gemeinden. Ja, und so haben wir dann quasi unser Team gebaut und mit dem Team die 1555 Seiten Leitbild erstellt mit den 14 Massnahmen.
Und was natürlich Architekten auch sehr gut können, ist visualisieren. Also das müsst ihr in eurem Job die ganze Zeit irgendwie machen. Und das habe ich auch extrem beeindruckend gefunden, weil ich als erstes euren Film geschaut eigentlich, oder gemacht habe, wo auch eben so ein bisschen mit Zukunftsbildern schafft, wie das dann aussieht, wenn man eine Massnahme zum Beispiel umgesetzt hat. Es ist sehr plastisch geworden, wie die Stadt eigentlich im Zug von einer Begrünung sich völlig verändert. Und die haben einen Verein gegründet irgendwann einmal und sind aber mit dem dann noch an die Öffentlichkeit gegangen. Das ist, glaube ich, etwas vom Nächsten gesehen, was sie gemacht haben. Sie haben, glaube ich, innerhalb von einem in einem Museum haben das Projekt vorgestellt und die Bevölkerung ist gekommen und hat das gesehen. Mhm. Ist das wie so eure Strategie gewesen, zuerst einmal in Anführungszeichen das Volk zu überzeugen und dann noch die Politik? Haben Sie also wirklich das von unten auf wollen tragen? Und was sind vielleicht die typischen Reaktionen gewesen von Leuten, die euch und eure Projekte gesehen haben?
Ja, es war viel Strategie dahinter. Eben, wir haben das Leitbild 3 Jahre lang erarbeitet und haben dann eigentlich auch mit einer Pressekonferenz publik gemacht. Weil wir von Anfang an, als wir angefangen haben zu arbeiten, gefunden haben, okay, das soll kein Papiertiger bleiben, das soll nicht in irgendeiner Schublade verschwinden. Sondern haben dann quasi auch den Stadtrat an die Pressekonferenz eingeladen. Ist auch anwesend gewesen. Wir haben am Schluss von dieser Pressekonferenz den Papiertiger am Stadtrat übergeben. Und die beiden Schienen wie gleichzeitig gefahren, oder? Dass wir gleichzeitig mit Politik und auf politischem Weg und mit dem Stadtrat und der Stadtverwaltung auch Gespräche gesucht haben, oder? Auch schon während der Erarbeitung vom Leitbild, muss man sagen. Weil wir gewusst haben, oder, wir greifen da irgendwie in die Arbeit von der Stadt eigentlich ein. Und da kann sein, dass da vielleicht nicht unbedingt nur gut ankommt. Darum ist es da wichtig, dass man einfach kommunikativ da schon ein bisschen den Weg glättet, sozusagen. Und die Bevölkerung ist dann ab dem Zeitpunkt, abgesehen von ein paar Befragungen etc., eigentlich dann ab der Pressekonferenz involviert worden, wo wir dann die Webseite aufgeschaltet haben, den Film, wo du geschaut hast, auch aufgeschaltet haben, das Instagram lanciert haben und eigentlich so ein bisschen versucht haben, eben vor allem mit diesen Bildern, die Vorher-Nachher-Bildpaar, so ein bisschen die Bevölkerung abzuholen. Weil eben 1550 Seiten sind nicht, also es ist nicht nur geschrieben, sondern sehr viel Bildmaterial, genau um eben auch die Bevölkerung können abholen. Und schlussendlich ist da glaube ich, so ein bisschen wie ein Geheimrezept eigentlich gsi, um umfassend eigentlich zu überzeugen, dass gleichermaßen eben auf eben Amtswegen so quasi abgeholt worden ist und aber auch von der Bevölkerung her der Druck ein bisschen aufgebaut worden ist, Bottom-up-Methode eigentlich, oder, dass dann ja, der Stadtrat sich letzten Endes verpflichtet hat zum grünen Gallustal, so wie wir es dort formuliert haben.
Also das ist, ich finde das eine absolute Sensation, oder? Dass eigentlich eine Initiative aus der Zivilgesellschaft, also die sind natürlich Profis aber, und haben noch weitere Profis dazu genommen, also eine sehr fundierte Idee, so einer Regierung übergeben wird und die haben ein pfannenfertiges Projekt. Und die sagen dann auch noch Ja dazu. Aber es nimmt mich Wunder, was der Weg war. Haben die, sie müssen überzeugen oder ist da wie schon Bereitschaft da gewesen, sich auf euch einzulassen? Du hast gerade vorhin mit dem Kopf so gemacht, das hat nicht ganz so gestimmt, wie ich das gesagt habe. Aber vielleicht zuerst, was sind so die Reaktionen von der Regierung?
Also man muss auch sagen, es ist kein pfannenfertiges Projekt. Es ist ein Leitbild sozusagen mit eigentlich einer Sammlung von Ideen. Und das war genau so ein bisschen der Knackpunkt schlussendlich, oder? Wo wir dann wie halt die Gespräche geführt haben, um sich miteinander zu finden, die Regierung und wir als Leitbild sozusagen. Oder? Das, oder, und das ist jetzt auch der Prozess, der im Moment am Laufen ist, dass sich eben die Verwaltungen eigentlich das Leitbild anschauen, durcharbeiten und so rauspicken und umformulieren eigentlich, dass es für die Stadt auch umsetzbar wird erst. Wir haben eigentlich quasi wie die Grundlage für das geliefert. Genau.
Also was eben sehr oft fehlt, meiner Meinung nach, ist aber trotzdem so etwas wie eine Vision, oder? Mhm. Und ein Leitbild, das würde ich mal sagen, ist eine Vision, wie es könnte sein. Mhm. Vielleicht sogar, wie es müsste sein, weil man kann es begründen, warum das notwendig ist im Moment. Aber gleichzeitig gibt es, wie du es gerade gesagt hast, eigentlich halt die Rahmenbedingungen von einer Politik, die unter Umständen gar noch nicht bereit ist, auch ein paar Sachen umzusetzen, die aber wirklich eigentlich Sinn würden machen. Dort gibt es dann vielleicht die Spannung, sehe ich das richtig?
Absolut, ja, absolut. Ja, sind auch wie Punkte aufgekommen, oder? Also, wie sollen sie da eigentlich stimmen, oder? Vor allem seit das Stadtgrün in St. Gallen ist dann halt die Frage aufgekommen, oder? Sie kommen immer mehr Grünflächen in dem Sinn über, oder? Das, was wir vorgesehen, immer mehr Grünflächen, die sie irgendwie erstens anlegen müssen, die sie aber auch pflegen müssen und für das beispielsweise dann einfach personell gar keine Kapazitäten haben oder vielleicht auch finanziell, allein für die Initialkosten und die Pflegekosten nachher, ja, gar nicht so eben die Ressourcen haben, wo dann halt unabhängig davon, ob das ein schönes Leitbild und ein tolles Projekt sind in dem Leitbild, dann in der Realität halt anders aussieht, wie man das dann kann umsetzen kann. Aber grundsätzlich habe ich schon das Gefühl, dass St. Gallen recht offen reagiert hat. Oder? Sie finden das super, dass wir da auf Eigeninitiative eigentlich da erschaffen haben und ihnen sozusagen unter die Arme greifen.
Also ich hatte den Eindruck, das ist so ein grosses Projekt, das ist fast schon ein Generationenprojekt. Also wenn man jetzt an Bäume denkt und wie schnell die wachsen, geht das 30 bis 50 Jahre, bis sie dann mal ausgewachsen sind. Das ist also etwas, das einen langen Atem braucht. Und wo ich mir vorstellen kann, dass man so ein Projekt auch fast wegen der Finanzen muss etablieren. Aber ich habe das Gefühl, man kann ja eigentlich das Flugzeug bauen, während man schon fliegt. Also, ich weiss, es ist physikalisch nicht möglich, aber ich glaube, jetzt im Fall von St. Gallen kann man schon so rollend vorwärts gehen und weiss trotzdem, wo man hin will.
Mhm. Und ich glaube, das ist auch wichtig, oder? Wir haben die Vision mit diesen Bildern teilweise, oder? Wo so ein bisschen eben auf verschiedenen Ebenen das Zielbild, das man hin will, eigentlich zeigt. Und gleichzeitig sind wir auch an Pilotprojekten dran, um die in die Realität umzusetzen, um halt auch so ein bisschen die Angst teilweise auch nehmen, hat man gemerkt. Oder das auch bei der Bevölkerung, die jetzt vielleicht nicht gerade so das Faible für Biodiversität haben, einfach erstmal sehr viele Fragen auftauchen, eher noch so ein bisschen Kritikpunkte auch. Und dass man dann die eben mit so kleinen bis grossen, das Areal Bach ist da ein Beispiel dafür, oder für ein sehr grosses Pilotprojekt, das mittlerweile auch gut ankommt in der Bevölkerung. Dass man da einfach zeigen kann, hey, im Fall so stellen wir uns vor, etwa in diesem Rahmen. Und dann kann sich die Bevölkerung auch sozusagen schleichend an das gewöhnen.
Das sind so wie Müsterli eigentlich,
ja,
oder?
Genau.
Und irgendwie auch schon Teil des Mosaik, oder? Weil die haben ja am Schluss auch ganz viele kleinere Räume oder Grünräume auch in das St. Gallen hineinbauen. Ich habe es auch so verrückt gefunden, weil da drin hat es so eine kühne Projektidee. Und das ist so wie ein grünen Gürtel eigentlich innerhalb der Stadt machen, wo ein bisschen auch die Verkehrsachse so ein bisschen tangiert. Aber vielleicht kannst du das besser erzählen. Das finde ich so ein grosses Projekt. Mhm. Oder? Und ich habe in meinem Buch auch noch geschrieben, dass solche so Leuchtturmprojekte auch eine spezielle Auswirkung, also wie Strahlkraft entwickeln eigentlich. Und das ist für mich so eins. Aber vielleicht erzählst du mal kurz, was ihr dort euch vorgestellt habt.
Gerne, ja. Der Grünkorridor ist eigentlich nach Massnahme 7, Kühlung, wo für uns wie das Gegenpendant zu den Hitzeinseln auf dieser Hitzekarte in der Talsohle ist. Oder? Wir haben dann wie gefunden, irgendwas muss dort in dieser Talsohle recht stark sich ändern, dass man eben den Effekt ein bisschen aushebeln kann. Und das ist der grüne Korridor. Wie du sagst, eigentlich eine Grünband, Grüngürtel, der sich entlang von der 10 Kilometer Länge, die St. Gallen hat, erstreckt. Und die ganzen Freiräume, die es jetzt schon gibt, da ist der Stadtpark beispielsweise, da ist die Rützbleiche Sportanlage, der Burgweiher, den die Stadt im 2020 erworben hat, ein grosses Gebiet, Schutzgebiet, wo wir existieren im Moment schon als grüne Flächen, wie so eine Perlenkette eigentlich. Und der grüne Korridor so ein bisschen den, ja, die Grünräume miteinander wird vernetzen über die ganze Länge. Wo auch eben an verschiedenen Orten verschieden könnte umgesetzt werden, oder dass an Orten, wo recht viel Nutzungsdruck haben, da beispielsweise über eine Baumallee kann stattfinden, wo aber quasi ein Wohngebiet ist, da auch über die Gärten kann passieren, über bodenbundene Vegetation und Strukturen. Ja, und da ist so ein bisschen eben eine von den grossräumlichen Visionen, wo wir angewiesen darauf ist, dass man nach und nach eben die Puzzlestücke ergänzt. Und ich komme wieder aufs Areal Bach. Es ist eben auch recht ein wichtiges Puzzlestück, um den Grünkorridor vervollständigen nach und nach.
Interessant. Ich werde später in einem anderen Podcast mal noch mit jemandem über das Projekt im also Bachareal reden. Das war ein Bahnhof. Also es gibt auch Umnutzungen sozusagen, die man machen kann in einer Stadt. Aber ich glaube, für mich ist das jetzt sehr, wenn so ein Signature-Projekt, also es ist ein bisschen wie eine Handschrift, zeigt ein bisschen, dass die dahinter stehen, sich getrauen, eine Vision zu haben. Mhm. Oder wenn du sagst, wir machen aus dem heißesten Teil eigentlich den grünsten, mhm, ist das eine sehr schöne Ansage, die man macht eigentlich da damit.
Mhm. Nur man hat auch gleich, die soziale Gerechtigkeit aber wieder das Thema aufgegriffen, oder? Dass dann die Wohnlage in der Stadt, wo eben wenig Zugang haben zu wenig bis kein zu Freiräumen, denn da eigentlich sich komplett wandelt und auch irgendwie eben, was dann da wieder für Auswirkungen hat auf die Immobilienbranche beispielsweise, oder dass dann da wieder Adressbildung stattfindet, wo man sich dann kann fragen, ist da grüne Gentrifizierung oder so, aber ja, das sind dann wie eben Themen, wo man muss auch anschauen, wenn man so ein Projekt umsetzt.
Hat sich eure Rolle jetzt in den letzten Jahren geändert? Das sind ja zuerst Impulsgeber gewesen, oder die haben eigentlich auf der Vorgabe sozusagen oder eine Vorlage geliefert. Und sind ihr jetzt sozusagen im Ruhestand oder macht ihr als Verein noch etwas?
Nein, wir sind aktiver denn je. Wir haben eben das Leitbild veröffentlicht, haben dann damals noch mit dem Architekturbüro immer noch auf sehr viele Eigenleistungen Pilotprojekte angefangen umzusetzen. Und während dem Zeitraum ist der Migros-Pionierfonds auf uns aufmerksam geworden. Wo uns dann eben empfohlen hat, um sich zu bewerben. Das hat geklappt, glücklicherweise. Und da war dann so ein bisschen der Aufhänger gewesen, um den Verein zu gründen, wo jetzt auch eben die dreijährige Finanzierungsförderung hat von dem Migros-Pionierfonds, wo uns im Moment eben ermöglicht, um dieser Arbeit weiterhin so nachzugehen, ohne rote Zahlen zu schreiben. Und ja, wir sind eben auf noch mehr verschiedene Ebenen unterwegs als vorher schon. Eben, wir versuchen nach wie vor die Pilotprojekte umzusetzen in der Stadt St. Gallen, aber auch unsere Fühler ein bisschen ausstrecken über die Stadtgrenze raus, regional, bis national vereinzelt in Städte und sind auf anderen Ebenen dran, zum Beispiel bei der Bau- und Zonenordnungsrevision, die ja ansteht jetzt schweizweit, einzuwirken, sozusagen. Aber auch Softwareentwicklung, die wir machen, um genau in dieser Bau- und Zonenordnungsrevision, dem Prozess, beispielsweise Gemeinden, die nicht so personell stark sind in diesem Bereich oder auch vielleicht ein Know-how nicht haben, dort zu unterstützen mit dieser Software, die automatisch kann, Anforderungen quasi generieren kann. Es gibt im Leitbild haben wir Kennzahlen, geht jetzt recht ins Detail, auf das ist okay, haben wir Kennzahlen definiert, wo eine Parzelle soll aufweisen soll, je nach Nutzungstypus, den sie hat, wie viele Bäume sie soll haben, wie viele Gewässerflächen etc., so die Strukturen. Und da kann man dann quasi, wie kann die Gemeinde ihre Parzellen, ihre Flächen eingeben mit den entsprechenden Nutzungen und spuckt dann eigentlich dann aus, was sie zu erfüllen haben, um die Ziele können erreichen.
Also zum Beispiel, wie viele zusätzliche Grünflächen sie müssen generieren.
Genau, wie viele Bäume dass sie pflanzen müssen, um den Baumkronendeckungsgrad
zu erfüllen. Genau, was auch dahin passen würde. Also heisst das auch, dass es die Form der Begrünung würde schon können sagen?
Bis jetzt nicht. Bis jetzt ist es einfach rein mathematisch, numerisch sozusagen, messbar. Da wäre dann wie ein nächster Schritt. Das Tool soll wie quasi einfach den Einstieg ein bisschen erleichtern. Aber wie es dann im Detail quasi aussieht, und auch genau wo dass es gepflanzt wird, etc., wo dass die Grünflächen notwendig wären, da wird dann wie wieder von einem Mensch im besten Fall angeschaut. Genau.
Da können dann die Profis wieder dahinter, so die Landschaftsgärtner, Naturgärtner und so weiter. Ja. Ich finde das eben auch wegen dem noch so ein guter Wurf, weil ihr eigentlich auch systemisch denkt bei allem, was ihr macht. Aber wenn ich es richtig gelesen habe, würdet ihr eigentlich auch gerne wie anderen Gemeinden, aber vielleicht sogar anderen Städten helfen. Wenn du jetzt so ein bisschen mit Abstand schaust, was denkst du, was sind die wichtigsten Lektionen, die du diesen Städten mitgeben würdest? Also was haben die so, was findest du ist so das Wichtigste, was die gelernt haben in der Zusammenarbeit vielleicht mit der Stadtregierung oder vielleicht überhaupt wieder das Projekt eigentlich an Stadt St. Gallen angetragen haben?
Ich glaube, im Vordergrund steht auf Projektebene das ganzheitliche Denken. Was wir halt so ein bisschen mitbekommen oder von Städten und Gemeinden, dass halt oftmals so ein bisschen die spezifischen Themen angeschaut werden. Oder? Dann kommt vielleicht ein Strassenbaumkonzept. Oder dann kommt, ich weiß auch nicht, Aufwertung für den einzelnen Park. Aber was vor allem dann auch für die Bevölkerung eigentlich den wahnsinnigen Mehrwert bringt, ist, dass man sich so ein bisschen an einem Ziel orientieren kann. Und wenn eine Stadt dann beispielsweise eben das Konzept, wo all die Themen umfasst, aufstellt und kann aufzeigen, hey, wenn wir das im Fall so umsetzen, schaffen wir so viel Entsiegelung, schaffen wir so viele neue Grünflächen, vielleicht wird so und so viel Grad im Schnitt kühler im heißen Sommer oder so. Das sind dann wie so ein bisschen handfeste Facts, wo sich auch eine Bevölkerung dann kann daran festheben oder dafür gut oder schlecht befinden, in Begleitung mit Bildmaterial, Karten, Veranschaulichung, irgendwie das Abholen von der Bevölkerung, würden wir sozusagen mitgehen oder dass einfach da ganzheitlich und auch durchs Band, nicht nur in der Fachwelt, sondern halt auch in der Bevölkerung kommuniziert wird.
Das leuchtet mir völlig ein. Ich glaube, das ist wirklich so wirklich etwas ganz Tolles an einem Projekt, dass es wirklich eine Gesamtplanung ist. Und das kommt mir einfach noch gerade in den Sinn. Ich habe eine Stadt in meinem Buch porträtiert, Mannheim. Die visualisieren zum Beispiel den Stand der einzelnen Projekte, die sie haben auf einer Plattform. Da können die Leute schauen, okay, bis jetzt sind wir so weit, dass wir schon so und so viel CO2 haben können einsparen. Also es lässt sich dann auch noch sozusagen ins größere Thema einbetten von, werden wir langsam CO2-neutral, werden wir langsam vielleicht kühler oder wenigstens ein bisschen kühler. Also all die Themen, die uns ja im Moment ja wirklich so mehr oder weniger auf den Kopf fallen, oder? Weil wir eigentlich auch ein bisschen hinterher sind im Tempo. Du bleibst weiter dabei in diesem Projekt. Was ist so dein nächstes Projekt, das du angehst?
Wir sind im Moment auch mit der katholischen Kirche dran, die ihr eigenes Label haben, von dem grünen Gückel. Und dort jetzt eben auf städtischem Grund gerne Beratung hätten, wie sie dann ihre Kirchenareale können aufwerten können, wo dann auch wieder bis ins Praktische geht. Oder wir haben in unserem Team haben wir einen Umweltfachmann und Landschaftsgärtner, wo jetzt letztens den Workshop gemacht hat für die Hausabwärter. Weil einfach, man kann schön und rechts Leitbild machen, es muss umgesetzt werden in erster Linie und in zweiter Linie muss es halt korrekt gepflegt werden. Selbst steht und fällt, also gute Freiraumgestaltung oder ökologisch wertvolle Freiraumgestaltung steht und fällt mit der Pflege letzten Endes. Darum ist es eigentlich wie so vom grössten bis ins kleinste Detail versuchen wir so ein bisschen da abzudecken im Kernteam. Ja, ansonsten bin ich viel noch an informieren dran, jetzt, im Rahmen von so Podcasts wie heute. Oder Vorträge, die ich auch für die Fachwelt machen darf, in Foren, an der ETH zum Beispiel. Ja.
Okay. Klingt interessant. Mhm. Ist ein bisschen anders als die klassische Architektinnenarbeit, die du vorher gemacht hast. Eine interessante Veränderung und auch Öffnung, weil die Architektur spielt da drin immer noch eine Rolle. Mhm. Aber ich wünsche euch, also dem Verein, euch, dir persönlich ganz viel Glück und danke schön, dass du gekommen bist.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Liebe Zuschauer oder Zuhörerinnen, danke schön vielmals, dass ihr bis am Schluss gelost habt. Und wenn ihr wieder etwas Ähnliches hören wollt, dann kommt das in einem Monat wieder und ich freue mich, wenn ihr dann wieder dabei seid.